ARD.
SWR Kultur. Forum. Schwieriger Partner verliert der Westen Erdogans Türkei. Am Mikrofon ist Andrea Beer. Die größte Oppositionspartei im türkischen Parlament, CHP, hat für heute, Mittwoch, zu einem Einkaufsboykott aufgerufen. Damit sollen die Protestierenden ihren andauernden Widerstand untermauern gegen die Absetzung und Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu. Boykottiert werden sollen Supermärkte, Online-Shops, Restaurants, Tankstellen oder Cafés von Unternehmen, die der politischen Führung der Türkei nahestehen sollen, rund um Präsident Erdogan. Unter dessen Führung bleibt die Demokratie auf der Strecke. Gleichzeitig ist die Türkei als NATO-Mitglied ein wichtiger Bündnispartner, mit dem es selten einfach war. Mehrmals putschte das Militär und die Türkei unternimmt immer wieder politische und militärische Alleingänge. Wie umgehen mit Erdogans Türkei und wie geht es mit den Protesten weiter? Darüber diskutieren wir im SWR-Kulturforum mit Dastan Yassim. Sie ist Konfliktforscherin und Research Fellow am Hamburger Giga-Institut. Einer ihrer Schwerpunkte sind die Kurden und sie ist uns aus Paris zugeschaltet. Ceyhun Kara, Journalist beim WDR, er sitzt in Bonn. Und Cengiz Günay, er ist Direktor des Österreichischen Instituts für internationale Politik in Wien. Herr Günay, zurzeit sind die Proteste ein bisschen erlahmt. Es war Ramadan. Wie schätzen Sie denn den Verlauf der Dynamik nun weiter ein?
Das ist abzuwarten. Wir werden sehen. Präsident Erdogan hat die Feiertagsruhe auf 9 Tage verlängert. Wohl mit der Absicht oder in der Hoffnung, dass sich dadurch die Proteste abebben bzw. auslaufen werden. Dieser Boykott heute, der Konsumboykott, ist ein erstes wichtiges Anzeichen, wie weit sich diese Protestbewegung tatsächlich auch über diese Feiertage hinaus aufrechterhält. Und die Oppositionspartei hat jetzt zu wöchentlichen Massendemonstrationen mittwochs immer in Istanbul und am Samstag immer in einer anderen Stadt aufgerufen. Es braucht Durchhaltevermögen, um Präsident Erdogan tatsächlich in irgendeiner Weise bewegen zu können.
Was diesen Konsumboykott für heute angeht, hat der ehemalige deutsche Nationalspieler Mesut Özil gesagt, er würde dem gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Türkei schaden. Dazu muss man hinzufügen, dass er in der Regierungspartei AKP aktiv ist. Herr Özil, Ceyhun Kara, wie ist es denn aus Ihrer Sicht um den gesellschaftlichen Zusammenhalt bestellt?
Ja, also es formt sich eine Opposition, und zwar sehr heterogene. Also durch diesen Druck der Opposition hat sich zwar die Möglichkeit, also auch die Partei als Hauptoppositionsführer CHP, hat sich was anderes entwickelt, nämlich Basis dieser Operation ist sehr bunt geworden. Und man sieht auch durch diese Erklärungen auch von Innenminister Yerlikaya, der den Boykottaufruf als Putschversuch sogar beschreibt, an Riesenangst. Also ich vermute auch, dass diese Traumatisierung von den Gezi-Protesten auf jeden Fall da ist. Ich glaube auch, dass die Erdogan-Regierung Angst hat, dass die Dynamik auf der Straße dieses Form annimmt. Also es geht nicht nur um İmamoğlu oder CHP. Die jungen Leute schreien dann auch, wir wollen Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie.
Dastan Yassim, die Absetzung von Ekrem İmamoğlu soll ja damit zusammenhängen, dass er Konkurrent oder möglicher Konkurrent von Präsidentschaftswahlen ist 2028, sollte Erdogan es irgendwie schaffen, wieder anzutreten. Sehen Sie das auch so?
Ja, auf der einen Seite schon. Also Ekrem İmamoğlu wurde auch immer schon gehandelt als so eine große Alternative. Er ist ja auch ein sehr guter Populist, so wie viele aus der CHP, die halt verschiedene Strukturen, verschiedene Milieus aus der Gesellschaft ansprechen. Aber es kommt auch wirklich aus der Alternativlosigkeit. Weil wenn wir uns die Realität in der Türkei angucken, gibt es außerhalb von Erdogan wirklich nicht sehr viel. Die kurdische DEM-Partei bzw. HDP ist extrem geschwächt. Und man muss sich auch daran erinnern, die HDP als Parteienbündnis ist auch das Ergebnis damals von Gezi Park gewesen. Also einem wirklichen sehr breiten Protest, der auch viele türkische Menschen angezogen hat. Und da ist so ein bisschen das Ding, dass da wirklich nicht so viele andere Alternativen sind. Ich glaube, das andere, warum Ekrem İmamoğlu auch so gut ankommt, ist, dass er halt auch sehr gut mit den sozialen Medien umgehen kann und dass wir eine ganz neue Generation an Leuten haben, die auch an die Wahlurne gehen dürfen und können. Denn damals hatten wir eher Millennials gehabt, Leute gehabt, die sich auch noch ein bisschen dunkel an die Zeit vor Erdogan erinnern können. Aber die Leute, die jetzt zur Wahlurne gehen würden 2028, Das sind ganz junge Menschen, die eigentlich nur Erdogan in ihrem Leben gesehen haben und gerne alles andere außer Erdogan gerade haben hätten.
Gezi-Park-Proteste, die waren 2013, aber die wurden ja eigentlich niedergeschlagen.
Ja, ich glaube, das Problem ist gewesen oder die Art und Weise, wie dagegen mobilisiert wurde, war halt auf der einen Seite, dass Gezi-Park hat sich ja durchaus an vielen Punkten an internationale Antikapitalismus- und Ökologieproteste angeschlossen, ob das damals Blockupy war oder eben die ökologischen Proteste auf der Welt. Und da gab es so ein bisschen eine Schnittstelle einfach zwischen einer türkischen Linken, ökologischen Bewegung, feministischen Bewegung, kurdischen Bewegung. Aber was Erdogan halt eben gemacht hat, vor allem mit den sogenannten Terrorismusprozessen gegen die HDP, war halt eben alle, die in so ein Bündnis gehen, auf einer parlamentarischen Ebene, weil es gab ja dann eben 2014, 2015 die Wahlen, die eben gleichzustellen mit Terroristen, mit PKK-Terroristen und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ja wirklich eine richtige Diffamationskampagne gewesen und das hat ja alles Schritt für Schritt dann auch zum Beispiel mit den Ausnahmezuständen und dem Bürgerkrieg, den Erdogan im Land selber geführt hat, dazu geführt, dass halt eben eine Spaltung aufgebaut wurde. Und jetzt ist es sehr, sehr schwierig, das wieder zusammenzukleistern, weil wir, wie gesagt, halt eben auch mit einer ganz neuen Generation das zu tun haben.
Ich glaube, es gibt einen massiven Unterschied zwischen den Gezi-Protesten und den jetzigen Protesten. Damals war die wirtschaftliche Lage nicht so katastrophal, wie es jetzt ist. Das heißt, es sind durch diese als gespürte Ungerechtigkeit, das was wahrgenommen wird, was der Ekrem İmamoğlu widerfahren ist, das trifft auch noch auf eine sehr starke wirtschaftliche Frustration. Also einerseits der jungen Menschen, weil sie für sich gar keine Zukunft in diesem Land sehen, aber auch andere Leute aus der Mittelschicht, vor allem die sehr stark betroffen sind von dieser Wirtschaftskrise. Ich glaube, das ist ein massiver Unterschied zu den Gezi-Protesten, die damals schon auch natürlich sehr Istanbul-lastig waren, weil es hat sich ja auch an diesem Bauprojekt in Istanbul entzündet, dann aber sich auch auf andere Teile ausgeweitet hat. Und noch ein zusätzlicher Unterschied jetzt ist, dass natürlich die Hauptoppositionspartei betroffen ist und versucht, dieses Protestpotenzial für sich zu nutzen, aber auch zu kanalisieren in etwas Politisches. Das hat bei den Gezi-Protesten in dieser Form gefehlt.
Der Parteivorsitzende von der CHP, Özgür Özel, galt bis zur Absetzung von İmamoğlu eigentlich eher als farbloser Mensch oder Politiker. Was ist das denn für ein Typ?
Ja, also ich würde sagen, dass man hat das von Özgür Özel nicht erwartet. Also der dirigiert es gar nicht mal so schlecht, wenn man von außen guckt. Also man in der CHP wissen wir, dass verschiedene Gruppen sich immer bekämpfen. Und diese Spaltung dieser, also PR-mäßig Oppositionsarbeit, also auf der Straße, zweimal in der Woche, einmal in Istanbul, einmal irgendwo in Anatolien, das gibt dem Erdogan auch keine Zeit, weil Erdogan mag solche Zeitlücken. Da haut er richtig rein mit Gerichten, mit Polizei und so weiter, wo dann auch die Menschen dann erschrecken, weil sie sehen, Tausende werden verhaftet. Bis jetzt war es immer so, Erdogan hat seine Stärke gezeigt und irgendwann hat der Gegner Schritt zurück gemacht. Und jetzt macht das Özgür Özel noch nicht.
Es ist ja nicht das erste Mal, dass Bürgermeister in der Türkei abgesetzt werden. Das hat es bei kurdischen Bürgermeistern schon häufiger gegeben. Jetzt soll auch Ankaras Bürgermeister Mansur Yavaş von einer Absetzung gefährdet sein. Warum ist gerade Ekrem İmamoğlu so ein Brandbeschleuniger geworden für Proteste?
Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass schlicht und ergreifend bis heute in der Türkei die Devise gilt, wenn es das Problem der Kurden ist, ist es nicht unser Problem. Das ist eine traurige Realität. Ekrem İmamoğlu gehört jetzt nicht unbedingt zum linken Flügel der CHP, wo ich jetzt mal sagen würde, dass ein Özgür Özel eher dazu gehört, sondern so Leute wie Mansur Yavaş und Ekrem İmamoğlu, die sind schon eher, sagen wir mal, Mitte rechts. Und das sind Leute, die einfach eine ganz andere Basis ansprechen. Als zum Beispiel der Bürgermeister Abdullah Zeydan abgesetzt wurde. Wir hatten ja sogar Leute, die erschossen wurden, also Wahlhelfer, die erschossen wurden. Das hat keinerlei Nachrichten ausgelöst. Das hat auch keinerlei größere Solidaritätswellen ausgelöst. Und tatsächlich, was sehr interessant ist, ist, dass was passiert, wenn Gebiete, kurdische Gebiete solche Proteste machen gegen Absetzung und so weiter, ist, dass das im Rahmen eines Sicherheitsproblems dargestellt wird. Also es wird sofort zu einem Kriegsgebiet erklärt, es wird zu einem Bürgerkriegsgebiet und in diesen Worten auch Terrorismusgebiet erklärt und dann halt eben gesagt, okay, das ist deren Konflikt. Und da wird das schon mit İmamoğlu ein bisschen anders behandelt. Man muss auch dazu sagen, dass, glaube ich, wo wir es auch vorher über die Unterschiede zu Gezi hatten, ein großer anderer Unterschied ist, dass die Türkei jetzt auf einer nationalen Ebene langsam dasselbe abbekommt, was bisher die kurdischen Städte nur abbekommen haben die letzten Jahrzehnte, nämlich eine ganz krasse Militarisierung. Das hat viel damit zu tun, dass Erdogan nicht nur das System in ein Präsidialsystem gewandelt hat, sondern auch den Sicherheitssektor enorm geändert hat, indem er die Polizei immer mehr militarisiert hat und das Militär an sich geschwächt hat. Und diese Polizei, diese militarisierte Polizei, die unterstehen ihm zu 100%, die setzen um, was er haben möchte. Und deswegen sind das solche Zustände. Es ist auch ein bisschen zu gucken, wie mit dieser Gewalt umgegangen wird, wie die geframed wird. Mansur Yavaş hat ja in einer Rede vor 2 Wochen gesagt, dass die Polizei mal die eigenen, also die türkischen jungen Menschen in Ruhe lassen soll, nicht angreifen soll, während sie Zuckerwatte an kurdische Kinder geben. Also da wird ja auch natürlich ein rechtsradikaler Diskurs bedient, in dem so getan wird, als ob Kurden Zuckerwatte bekommen und ihr Neujahrsfest feiern, während die türkische Bevölkerung zusammengeschlagen wird. Das heißt, da wird ja auch nochmal ein ganz anderer Diskurs bedient, der ja nichts damit zu tun hat, dass man der Polizei und dem Militär mehr Kraft und mehr Gewalt nehmen will, sondern dass man einfach der Überzeugung ist, dass einfach nur die Falschen angegriffen werden. Und deswegen sehe ich noch nicht, dass das ein insgesamter Protest ist.
Ich stimme zu, dass ich glaube, die türkischen Demokraten viel zu lange weggesehen haben, wie ähnliche Dinge in kurdisch regierten Städten passiert sind. Das ist der türkische Nationalismus und dieser Terror, sozusagen der Vorwurf, dass es zu Verbindungen zur PKK gibt, das hat immer alles überdeckt. Man hat auch weggesehen bei dem Faktum, dass wenn ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin abgesetzt wird, es nicht gleich Neuwahlen gibt, sondern ein Zwangsverwalter eingesetzt wird, was grundundemokratisch ist. Und jetzt, wie richtig angesprochen wurde, trifft es die größte türkische Stadt mit mehreren Millionen Wählern, deren Stimmen plötzlich da entzogen wurden. Ich glaube, das macht vielen klar, was da eigentlich vor sich geht. Das spürt man jetzt am eigenen Leib. Und der Vorwurf gegen İmamoğlu, dass er sozusagen in Verbindungen zur PKK hat, ist deswegen absurd, wenn man bedenkt, dass gleichzeitig die Regierung gerade Gespräche jetzt mit der PKK auch begonnen hat. Also beziehungsweise es auch unheimlich viele Korruptionsvorwürfe gegen die Regierung selbst gibt. Also die Regierung nimmt das, was sie eigentlich sozusagen, was ihr angelastet werden könnte im Moment und wirft das gerade der Hauptoppositionspartei vor.
Also damals, wie Frau Yassin das beschrieben hat, die in Istanbul, Izmir und Ankara lebenden Türken bewerten die Ereignisse so in kurdischen Gebieten so im Einklang mit dem Diskurs der Regierung, stellten das überhaupt nicht in Frage. Auch die DJP hat damals in dieser Frage keine wirksame kritische Politik betrieben. So Nachrichten über Zusammenstöße, dass Menschen umgekommen sind, landeten nicht in den Mainstream-Medien. Und die Türken konnten sich auch überhaupt nicht vorstellen, dass eines Tages auch in ihren eigenen Leuten wie der Bürgermeister von Istanbul, verhaftet werden konnte. Und sie waren also damals auch nicht solidarisch mit den Kurden und haben nicht aus dem gelernt, was mit den Kurden geschehen ist. Sehen Sie mal, wenn diese Dynamik zu Ende geht, was machen dann die Türken? Die weißen Türken gehen nach Hause, schimpfen über die Regierung und gehen am nächsten Tag wieder zur Arbeit oder zur Uni. Aber was passiert in den kurdischen Gebieten? Und ich hoffe, dass das eine Zäsur ist, dass auch Westen, also Türken auch verstehen, mit wem sie zu tun haben, dass diese Erfahrungen dann unter den Jugendlichen, die auf der Straße sind, vielleicht debattiert wird und sagen, wir hätten damals auch eine Solidarität mit den Kurden zeigen sollen.
Schauen wir uns doch mal die CHP ein bisschen genauer an. Was für eine Partei ist das? Was für eine Politik würden die denn machen, wenn sie an der Macht wären? Was würden Sie meinen?
Ich glaube, die CHP hat sich im Laufe der Zeit, vor allem in den letzten Jahren, doch ziemlich gewandelt. Sie hat verschiedene Flügel, die sie vereinen muss. Und das ist oft auch das Problem in dieser Partei. Es gibt einen sicher kemalistisch-nationalistischen Flügel, der sehr anti-imperialistisch, also auch anti-westlich ist, wenn man so will. Dann gibt es einen liberaleren Flügel und gerade diese zwei Flügel sind oft auch im Zwist miteinander. In den letzten Jahren hat sich diese Partei, muss man auch dem vorherigen Parteichef Kılıçdaroğlu zurechnen, geöffnet, auch aus der Erkenntnis heraus, dass man mit einem strikt säkular-kemalistisch-nationalistischen Programm keine Wahlen wird gewinnen können. Man hat sich vor allem auch gegenüber den konservativen Wählerschichten geöffnet und versucht, die anzusprechen, aber auch kurdischen Wählern und Wählerinnen. Das ist, muss man sagen, auch das Erfolgsgeheimnis von İmamoğlu in Istanbul gewesen, indem er ein eigentlich relativ unideologisches Programm gefahren ist, das für viele irgendwie einen Anknüpfungspunkt geboten hat, eher eine positive Message, die er ausgesandt hat. Und er hätte die Wahlen in Istanbul sicher nicht gewinnen können, ohne die leise Zustimmung oder zum Teil auch etwas lautere Zustimmung von kurdischen Wählerschichten. Und das ist natürlich jetzt eine Bedrohung für die AKP, die selbst eine Sammelbewegung ist eigentlich und ja auch konservative Kurden und Kurdinnen ansprechen konnte, genauso wie Nationalisten. Also das ist eigentlich ein Problem, das alle türkischen Parteien, die es zu einer Mehrheit schaffen wollen, verbindet, ob jetzt rechts oder links, dass sie die verschiedensten Wählerschichten in der Türkei unter einen Hut bringen müssen.
Also Kemalismus wird sofort verbunden mit so Säkularismus und modern und progressiv und so weiter, so wie man das kennt. Aber der Kemalismus an sich ist ja sozusagen von Grund auf eine Querfront gewesen. Es ist eine Querfrontbewegung gewesen in dem Sinne, dass ja wirklich von vornherein und zwar auch absichtlich alle möglichen, teilweise sich widersprüchlichen Ideologien und Gedankenweisen zusammengetan wurden. Das ist ja der Erfolg von Mustafa Kemal Atatürk gewesen, halt einfach so eine Art Halluzination rund um seine Person aufzubauen, die links und antiimperialistisch ist, wenn man möchte. Alles ist eigentlich so ein ganz, ganz schwer fassbares Konstrukt. Alles ist irgendwie zusammengekleistert und man weiß nicht richtig, was was ist. Und ein großes Problem, was, denke ich mal, auch gerade die kurdische Seite hat, was die JHP angeht, ist, dass man nie weiß, was man bekommt.
Also man sollte auch mal zurückschauen, damit man JHP auch ein bisschen versteht. Also vor AKP war die demokratische Lage in der Türkei nicht unbedingt besonders gut. Also es gab damals auch, als die, sag ich mal, die Generäle auch geherrscht haben durch diese nationale Sicherheitsrat, die ihre Vorschläge abgegeben hat. Und das wurde von jeder Regierung, auch von der JHP, immer praktiziert. Da gab es auch Folter, Korruption, Verhaftungen von Aktivisten, Journalisten und von Opposition, die gab es auch. Und heute, um das zu messen, ich mache das so, wenn ich mit einem JHP-Mitglied, der sich sehr links fühlt, wenn ich frage, was denkst du dann über die Massaker an Kurden in den letzten 50 Jahren oder lass uns doch mal über diesen Genozid an Armeniern 1915 reden, dann habe ich plötzlich einen Ultranationalisten vor mir. Also da habe ich immer noch meine Bedenken, wie sich die JHP sich dann plötzlich wieder auf die uralte kemalistische, nationalistische Linie sofort begehen kann, was ich natürlich nicht hoffe.
Kann ich einen Punkt hinzufügen vielleicht, was die CHP jetzt doch erfolgreich gemacht hat, war, also sie war sehr erfolgreich bei diesen Lokalwahlen im vergangenen Jahr und konnte sehr, sehr viele Gemeinden für sich gewinnen. Sie ist sogar jetzt die, wenn man misst, die stärkste Kraft in der Türkei, politische Kraft, jetzt nicht im Parlament repräsentiert, aber bei Umfragen auch. Da spielt auch mit eine Rolle, dass sie ein gewisses Sozialprogramm fährt, vor allem in den Großstädten. Wie Istanbul, das hat auch die Popularität von İmamoğlu sicher gesteigert, gibt es zum Beispiel so warme Küchen für Leute, die sich kein warmes Essen leisten können, Sozialhilfe für junge Familien und ähnliches. Also sie versucht sich auch ein, wie soll ich sagen, linksliberales, soziales Programm zu geben und das spielt sicher auch bei ihrem jetzt jüngsten Erfolg in den Umfragen eine Rolle.
Wie reagiert denn das System AKP, also der Regierungspartei, darauf?
Also es ist da zu einem Wandel gekommen. Die AKP, die sich eigentlich als eine Volksbewegung präsentiert hat, eine anatolische Revolution, wie es genannt wurde, dass sie überhaupt in die Regierung gekommen ist, 2002, die Stimme der unterdrückten, marginalisierten anatolischen Bevölkerung. Das hat sie jetzt verloren. Die AKP selbst ist auch entmachtet durch dieses Präsidialsystem. Es ist eigentlich ein Palastregime, das jetzt sich etabliert hat, das auch die Bodenhaftung verloren hat. Tayyip Erdogan, der Volkstribun, schafft es eigentlich auch durch die populistischsten Reden nicht mehr, die Massen so zu mobilisieren, wie er es in der Vergangenheit konnte. Und die AKP hat, glaube ich, auch ihre soziale Mission vergessen. Es ist eine riesen Wirtschaftskrise in der Türkei, eine unheimliche Teuerungsrate, wo gerade auch die Wählerschaft der AKP natürlich unter die Räder kommt und vor allem also dieses Präsidial- und Palastregime ist so mit dem Machterhalt beschäftigt, dass es eigentlich zu einem Unterdrücker sich entwickelt hat, wobei man lange die Rhetorik betrieben hat, dass man sozusagen eine Befreiung für breite Teile der Bevölkerung ist.
Trotzdem will, sagt man, Präsident Erdogan 2028 nochmal antreten, obwohl er das eigentlich gar nicht dürfte, denn das Präsidentenamt ist auf 2 Amtsperioden beschränkt. Herr Günay, glauben Sie, dass das Erdogan jetzt auf Biegen und Brechen einfach in Anführungszeichen legalisieren will und herbeiführen wird?
Ich glaube schon, aber etwas, was solche Regime wie jenes in der Türkei auszeichnet, ist auch, dass man immer versucht, das mit einem Mantel der Legalität zu verstecken. Also er wird eine Verfassungsänderung herbeiführen wollen. Es gehen ihm da ein bisschen die Optionen aus. Die ultranationalistische MHP ist ein enger Verbündeter, auf den er zählen kann. Deswegen hat er jetzt auch diesen Friedensprozess, glaube ich, wieder initiiert, mit der Hoffnung, dass er da mit der kurdischen Bewegung vielleicht einen Deal erzielen kann. Aber angesichts dieser Entwicklungen, ich glaube, er hat sich verschätzt. Er hat nicht gedacht, dass das zu so einer starken Protestbewegung und zu seinem Widerstand führen wird. Das bringt sein Projekt oder seinen Plan ein bisschen in Schwierigkeiten. Und er ist aber ein alter Fuchs. Ich weiß nicht, wie er sich da daraus manövrieren wird, dann doch vielleicht.
Betonung auf alt, man weiß ja auch nicht, wie lange der noch leben wird. Also 71, er hat auf jeden Fall mindestens so viele Leben wie eine Katze. Was auch interessant sein könnte, ist, es gibt ja eine Ausnahme zu diesem Artikel 110, also das ist eigentlich schon sehr, sehr wichtig, denn es ist eine Konsequenz aus diesem Militärputschen gewesen, dass Präsidenten nicht so lange an der Macht bleiben können sollten. Gibt's halt auch den Artikel 116, der halt sagt, wenn aufgrund irgendwelcher Ausnahmesituationen und sonstiges vorgezogene Wahlen gemacht werden, dann kann diese Person nochmal kandidieren. Und ich muss sagen, auf der einen Seite, ich meine, es wird ja immer wieder gesagt, wurde ja auch angesprochen, die Verhandlungen mit der PKK und so weiter und ja, die reden miteinander, aber tatsächlich hat die AKP nicht zugegeben, dass sie mit der PKK reden. Das ist auch immer sehr wichtig, sich daran zu erinnern, dass jedes Mal, wenn diese Gespräche gemacht werden, wird das so durch den Flurfunk gegeben. Aber es gibt nie offizielle Prozesse. Das sind alles Andeutungen und Sachen, aber es gibt keine Nennung von Bedingungen, es gibt keine normalen Strukturen, es gibt keine Roadmap, es gibt überhaupt nichts. Und am Ende, und das ist das, was 2013 nach der letzten Verhandlung auch passiert ist, werden einfach die Leute, die mit in der Mediation waren, die mit in den Gesprächen waren, werden kriminalisiert dafür, dass sie mit der PKK geredet haben. Und die türkische Seite sagt einfach, nee, bin ich dabei gewesen, Imralle, die Insel habe ich noch nie gesehen. So. Und man darf ja nie vergessen, auf 2013 Friedensgespräche folgte halt 2015, 2016 der Händekrieg, der sogenannte Händekrieg, also das war der Städtekrieg, den Erdogan im Südosten Anatoliens in den kurdischen Gebieten geführt hat mit vielen, vielen Toten. Und was ich denke, was Erdogan im Notfall machen wird, wenn wirklich gar nichts davon klappt, ja, und man muss ja auch dazu sagen, es wird ja oft gesagt, er könnte die kurdische Stimme gewinnen für sein Vorhaben. Die Kurden haben weder damals 2017 beim Referendum irgendwie für ihn gestimmt, noch sonst irgendwie. Also das ist ja eine Verschwörungstheorie. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass diese Verhandlungen an irgendeinem Punkt für nichtig oder für geplatzt oder sonst was erklärt werden. Gesagt wird, PKK unterwandert uns, die PKK macht dies, die PKK macht das und dann wieder zu einer Eskalation geführt wird und eben dann gesagt wird, okay, wir brauchen jetzt vorgezogene Wahlen und dass das eben so miteinander vermischt wird. Und das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, die Erdogan nutzen könnte.
Ist denn das eigentlich ein zeitlicher Zufall oder ein sehr günstiges Zusammenspiel, dass erst ein Friedensprozess mit der kurdischen Seite oder den kurdischen Teilen der Politik und Gesellschaft begonnen wird und dann İmamoğlu abgesetzt? Ist das Zufall?
Ich denke absolut nicht.
Erdogan hat mehrere Möglichkeiten, wieder Präsident zu werden. Wie gesagt, vorgezogene Wahlen, wie auch immer. Aber dann nur, wenn er nicht so einen Gegner hat wie İmamoğlu. İmamoğlu hat er eigentlich theoretisch jetzt abgesägt. Also Diplom ist weg. 2 Jahre, 7 Monate Haft hat er schon bekommen, weil er die oberste Wahlbehörde angeblich beleidigt hat. Und nach der Berufung liegt diese Entscheidung jetzt beim obersten Gericht. Also es könnte übermorgen ein Urteil kommen und sagen, diese Strafe, die gilt und ein Politikverbot. Dann hat er einen Gegner abgesägt. Die andere Sache, dieser Zulauf von MHP, also AKP-Partner, MHP-Vorsitzende Bahçeli, Eröffnung des Parlaments, zu den kurdischen Abgeordneten ging und den begrüßt hat, das war ja eine Riesenzäsur. Sogar kleine Kinder haben verstanden, da ist irgendein Geschäft dahinter von der AKP-Seite. Und diese ganzen Sachen, was auch Frau Yassin gesagt hat, passierte diese Gespräche ja nicht mit Innenminister oder Verteidigungsminister oder mit Erdogan. Wirklich, Erdogan kann jederzeit sagen, du, ich habe davon nichts gewusst oder ich habe damit nichts zu tun gehabt, aber jeder Schritt ist, habe ich das Gefühl, mit Erlaubnis von Erdogan, sogar unter seiner Kontrolle. Und da steckt auch ein Ziel, wahrscheinlich, dass dann die Unterstützung der DEM-Partei für eine Verfassungsänderung, kann ja sein.
Also die kurdische Partei?
Ja, genau, dass dann der Erdogan zum dritten Mal kandidieren kann. Aber Erdogan wird niemals zu einer Wahl antreten, die er nicht gewinnen kann. Und die Rahmenbedingungen dafür schafft er. İmamoğlu war ein Hindernis. Das hat er, wie es aussieht, jetzt im Weg geschaffen. Ja. Und wie die Kurden sich dann entscheiden, ich hoffe nicht, wie Frau Yasim das beschrieben hat, weil das haben wir ja in diesem Friedensprozess vor zig Jahren gesehen, dass zum Schluss ein Riesenkrieg war. Sie sind ja mit so einem Walzer über die kurdischen Gebiete gegangen, über 100 Tote, dass es nicht dazu kommt. İmamoğlu's Operation plus die Gespräche mit dem, ich denke schon, dass das schon sehr gut geplant wurde.
Ich glaube, was wir gerade beobachten, ist, was sich in der Türkei auftut und auch an anderen Beispielen von autoritären Regimen, ist eine Nachfolgefrage, die sich auftut. Und in diesen Transitionsprozessen, jetzt Erdogan ist schon relativ alt, er ist lange an der Regierung, es ist die Frage, ob er überhaupt noch mal antreten kann, da ziehen diese autoritären Regime noch weiter zu, weil sie versuchen, jedes aus dem Ruder laufen oder einen Kontrollverlust zu verhindern. Und das macht diese Situation so gefährlich. Deswegen ist es natürlich kein Zufall, dass jetzt İmamoğlu verhaftet wurde und gleichzeitig davor dieser unter Anführungszeichen Friedensprozess ausgerufen wurde. Bei dem man dazu sagen muss, wir sprechen mal von den Kurden. Es ist ja selbst diese kurdische Bewegung. Also erstens einmal gibt es viele Kurden, die konservativ sind, die auch für Erdogan weiterhin einstehen. Das sieht man auch immer wieder Interviews aus kurdischen Regionen, wo es weiterhin auch noch feurige Erdogan-Befürworter gibt. Und dann innerhalb dieser national-links-kurdischen Bewegung, der auch die DEM-Partei angehört, ist es auch nicht so, dass alles eins ist. Also auf der einen Seite ist Abdullah Öcalan, der schon seit über 20 Jahren da im Gefängnis sitzt, auf İmralı, und der auch um sein eigenes politisches und auch tatsächliches Überleben kämpft und der ganz klein Interesse hätte wahrscheinlich an einem Deal mit Erdogan. Aber dann gibt es die DEM-Partei, die die Sorge hat, dass sie zwischen allen Mühlen da aufgerieben wird und deren ehemaliger Vorsitzender oder verschiedene Vorsitzende auch gerade im Gefängnis sitzen, unter anderem Demirtas zum Beispiel. Und das macht diese Situation sehr kompliziert und bietet aber wiederum Erdogan verschiedene Handlungsoptionen, wo er verschiedene Dinge auch gegeneinander ausspielen kann.
Wobei man auch sagen muss, also ich verstehe schon, dass man einen Unterschied macht zwischen den politischen Einstellungen von Kurden, aber Kurden als ein kolonialisiertes Subjekt, ich finde, das kann man schon so als Wort benutzen. In Amerika gibt es auch Schwarze, die Trump wählen und Latinos, die Trump wählen. Das bedeutet aber nicht, dass die systematische Unterdrückung, systematische klar, Ausgrenzung, nein, die sie erfahren und die Erfahrung, die sie haben, nicht da ist. Und ich muss auch sagen, tatsächlich, was ich sehr beobachte, gerade bei der kurdischen Gesellschaft in dem türkischen besetzten Teil, ist so, dass tatsächlich die vielen Unterschiede, die es bei den Kurden gibt, also zwischen konservativ und liberal und sonst irgendwas, dass die immer mehr beiseite gedrängt werden durch diese wirklich horrende und allgegenwärtige Unterdrückung einfach nur fürs Kurdischsein. Also wir müssen ja sagen, letztes Jahr allein, wie viele Lynchmorde hat es gegeben an Menschen dafür, dass sie kurdisch geredet haben, ja? Wie viele schreckliche Kampagnen hat es gegeben? Also dieser Rassismus ist ja in der Gesellschaft unglaublich präsent und das hat die Leute nochmal krass zusammengewachsen. Plus, man muss auch dazu sagen, die letzten Jahre sind die Kurden verschiedenster politischer Sorte sehr, sehr zusammengewachsen durch den Blick in die anderen Seiten Kurdistans. Also vor allem die Kurden in Syrien
Kobane
und im Iran,
war sicher
die ja sehr
hat einen Effekt gehabt, Kobane. Also so die Belagerung der Stadt Kobane durch den IS und wo kurdische Kämpfer vollkommen auf sich allein gestellt waren in Nordsyrien und die Reaktion der Türkei, dass sie also indirekt auch da den IS fast unterstützt hat, das hat zu einer großen Solidarisierung unter Kurden und Kurdinnen in der Türkei auch geführt und ein Zusammenrücken.
Vor allem auf dieser links-rechts-konservativ-nicht-konservativ-Achse, die ja Erdogan immer versucht zu nutzen, hat es dazu geführt, dass für Kurdinnen und Kurden immer mehr Islamismus und Dschihadismus ein gemeinsamer Feind geworden ist. Und das ist vorher nicht der Fall gewesen. Erdogan und der türkische Staat konnte gerade in den 90er Jahren immer wieder durch islamistische Splittergruppen verschiedene Teile der kurdischen Bevölkerung für andere Dinge mobilisieren. Und das ist immer schwieriger möglich. Ein Beispiel ist die Provinz Batman. Da haben wir ja auch Gülistan Sunuk, die eben die Vorsitzende ist, wo auch alles mögliche an Repressalien gegen sie gemacht wurde. Und sie ist eine Frau, die sehr progressiv ist, sehr offen ist. Und Batman ist tatsächlich eine der Provinzen gewesen, wo eigentlich die Leute sehr rechtskonservativ sind, die Kurden, und teilweise sehr stark gegen die Dem-Partei, gegen diese linken Parteien gewesen sind. Und jetzt hat sich das halt eben komplett geändert, weil sie das eben als Problem sehen in so einem gesamtkurdischen Kontext. Und darauf, denke ich, kann Erdogan nicht mehr so gut setzen.
Schwieriger Partner verliert der Westen Erdogans Türkei. Darüber diskutieren wir im SWR Kulturforum mit Dastan Yassim, mit Cihun Kara und Cengiz Günay. Wie sehen Sie denn im Moment die Situation der Türkei als NATO-Mitglied?
Ich meine, dazu ist zunächst mal in Frage zu stellen, wie die NATO im Moment überhaupt aufgestellt ist, jetzt auch angesichts der Entwicklungen in den USA. Die NATO ist nicht mehr die NATO, die es mal war. Wir diskutieren überhaupt über die grundlegende Zukunft dieser Organisation. Dass die Türkei ein schwieriger Partner ist, hängt auch damit zusammen, dass sie natürlich in einer anderen geografischen Lage ist und schwierig meistens natürlich aus einer westeuropäischen Perspektive heraus. Das ergibt sich daraus, dass sich die Interessen, außen- und sicherheitspolitischen Interessen, oft auseinander bewegen. Und dennoch hat man es geschafft, aber weiterhin innerhalb dieses Bündnisses doch auch in vielen Fragen zu kooperieren, wenn es notwendig ist. Ich glaube, das ist überhaupt die Schwierigkeit in unserer jetzt sich neu entwickelnden, neu darlegenden Welt, die immer multipolarer geprägt ist und immer mehr eine Verschiebung auch weg von den alten, vom Westen als ein Hegemon in eine viel pluralistischere, diversere Welt, sehen wir da die Entwicklung. Und da versucht sich die Türkei irgendwie zu positionieren und vor allem ihre eigenen jeweiligen als nationale Interessen definierten Dinge voranzutreiben. Ich glaube, dass sie auch unter einer anderen Regierung als ein schwieriger Partner wahrgenommen werden würde, weil sie einfach nicht mehr in allen Fragen übereinstimmt mit den westeuropäischen Bündnispartnern. Im Übrigen stimmen die jetzt inzwischen ja auch nicht mehr mit den USA überein.
Und welche Fragen wären das?
Das ist vor allem die Frage der Sicherheit der Türkei, und dass der IS war in der Vergangenheit die wichtigste Priorität, vor allem auch für die USA und die westeuropäischen Verbündeten. Und aus türkischer Regierungsperspektive war es die kurdische Bewegung in Nordsyrien, die mit der PKK in einer Verbindung steckt, also sagen wir, sie sind miteinander verbunden, dass die aufgerüstet wurden, um die anderen zu bekämpfen, war aus türkischer Sicht nicht nachvollziehbar und wurde als ein Risiko für die eigene Sicherheit wahrgenommen. Das ist wahrscheinlich der Fall, wo am offensichtlichsten ein Auseinanderleben in der Wahrnehmung stattgefunden hat. Die Türkei hat daraufhin dann auch in einem Alleingang russische Missiles gekauft, das wiederum für die NATO und vor allem die USA inakzeptabel war. Dadurch wurde die Türkei dann ausgeschlossen von verschiedenen Militärprojekten, wie diese F-35 Kampfjets, die entwickelt werden von den USA und so weiter und so fort. Also es gibt mehrere Problemfelder. Allerdings sehen wir jetzt, dass unter einer Trump-Administration, also unter Trump 2, all diese Fragen nicht mehr diese Rolle spielen werden, offensichtlich, weil sich die USA auch in eine andere Richtung bewegen. Und da muss man schon auch dazu sagen, dass die Verhaftung Imamoglu's in der Türkei sicherlich auch mit diesen geopolitischen Entwicklungen zu tun hat. Also Erdogan hat das klar, glaube ich, abgeschätzt, dass da kein allzu großer Gegenwind weder aus den USA noch aus Europa zu erwarten ist und dass ihm da die freie Bahn offen steht.
Nützt denn zum Beispiel auch der NATO die Beziehungen, die die Türkei zu Russland pflegt?
Ich glaube schon, weil Erdogan, er hat in der Hinsicht Glück, dass er jetzt in diese Zeit reinkommt, wo die Europäer versuchen, für ihre eigene Sicherheit zu sorgen, also Milliarden für Waffen ausgeben. Und die zweitgrößte Armee der NATO ist die Türkei. Da kann er sich einmischen. Aber viel wichtiger ist auch, dass die Türkei bis jetzt immer der dritte Auswechselspieler fungiert hat. Aber jetzt will die Türkei, in der Zeit von Erdogan hat sich das so entwickelt, als Hauptspieler agieren. Und sie haben auch eine sehr aktive Expansionspolitik, wenn man so sieht, was in Libyen, wie die Türkei dort agiert oder jetzt in Syrien. Also wenn man sich so anschaut, sagen die schon auch AKP-Leute, wir bauen Syrien auf. Die Beziehungen zu El-Shara sind ja sehr eng und die Türkei hat ja Beziehungen auch zu Ukraine und zu Russland auch als Vermittlerrolle spielen möchten. Also man sieht auch, dass die Türkei sagt, ich will die Hauptrolle spielen, nicht nur hinter USA oder anderen Supermächten hergehen. Ob die Erfahrung für solch eine Rolle, das Potenzial für so eine Rolle gibt, das weiß ich nicht, weil die Wirtschaft, die liegt ja auf dem Boden. Zuerst muss Herr Erdogan zu Hause sein Amt retten.
Er verbindet ja, man kann schon fast sagen, meisterhaft eigentlich immer Außen- und Innenpolitik. Zum Beispiel hat die Türkei oder die türkische Führung ja den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland blockiert, gemeinsam mit Ungarn. War das ein ganz typischer Erdogan sozusagen innerhalb der NATO, wo er eben auch das verbunden hat mit bestimmten politischen Forderungen innenpolitisch motiviert?
Diese ganze Geschichte von auch so Netzwerken und Bündnissen und auch Sabotagebündnissen innerhalb der NATO, um innenpolitisch was hinzubekommen oder eben in eine andere Richtung ideologisch was zu machen, das hat schon eine lange Geschichte. Also damals hat es in der NATO solche Geheimarmeen gegeben, die halt eben im Hintergrund gegen die Sowjetunion, im Kampf gegen den Kommunismus, Geheimaktionen durchführen sollten. Und als halt eben die Sowjetunion zusammengebrochen ist und halt eben ab den 90er Jahren die neue Weltordnung sich angebahnt hat, sind halt diese ganzen Strukturen und Netzwerke im Hintergrund immer noch aktiv gewesen. Die hatten immer noch Waffen, die hatten immer noch Zugang zu sehr, sehr viel geheimdienstlicher Information, sehr viel Zugang internationalen Netzwerken. Also wir wissen auch, dass viele dieser Gruppen international zusammengearbeitet haben, auch mit der CIA, wenn es um antikommunistische Aktionen in Lateinamerika und so weiter angeht. Und das hat die Türkei innenpolitisch eben im Krieg gegen die Kurdinnen und Kurden genutzt und damit nationalen Terror aufgebaut. Und deswegen, das ist schon etwas, was definitiv älter als Erdogan ist. Und man darf auch nicht vergessen, dass also gerade mit der Türkei als einem der ältesten NATO-Mitglieder, da auch teilweise Strukturen zusammenspielen, die, ich denke mal, einfach tiefer sind und älter sind als vieles, was politische Machtverhältnisse in der Türkei so mit sich bringen.
Über die EU haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen und das ist möglicherweise kein Zufall, denn da kommt ja eher aus den protestierenden Kreisen die Kritik, dass sich die EU nicht äußert, nicht positioniert. Ist das einfach irrelevant geworden?
Die EU hat sich selbst herausgenommen in vielen Fragen. Einerseits ist sie intern nicht eins. Zweitens hat sie es zwar geschafft, sich zum Beispiel im Falle des Ukraine-Krieges halbwegs einheitlich aufzustellen und eine gemeinsame Politik zu verfolgen. Aber sie ist auch zum Beispiel im Nahostkonflikt absolut abwesend und kann da keine Position entwickeln, die irgendeine Relevanz hätte für irgendeinen der Akteure. Und jetzt auch in Bezug auf die Türkei ist, ich finde es erbärmlich. Ich verstehe, dass eine normative Außenpolitik, also das heißt, dass man Menschenrechte, Demokratie zu einem außenpolitischen Hauptthema macht und das zu einer Bedingung in den Beziehungen, dass diese Zeit vorbei ist. Das ist, die Realpolitik gibt für das keinen Raum. Wir sind nicht der einzige Akteur als die EU und lang schon nicht mehr so mächtig, dass wir anderen etwas auferlegen können. Aber dass man da dann gleich alles über Bord wirft und nicht einmal mehr ein leises Aufbegehren es gibt oder einen Hinweis darauf. Also die sind so verhalten, die Reaktionen, dass das irgendwie peinlich ist, wie ich es bezeichnen würde. Und eigentlich bestätigt man ja dadurch nur die Macht, die Tayyip Erdogan zum Beispiel über die EU in der Migrationsfrage hat. Also man hat diese Migrationsfrage so zu einem zentralen Thema aufgeblasen, dass man sich dadurch in die Abhängigkeit von solchen Leuten begibt und jetzt auch noch im vorauseilenden Gehorsam nicht mal mehr eine Kritik anbringen kann, weil man Angst hat, dass dann das sozusagen sauer aufstößt und dann Erdogan Migranten, Migrantinnen loslassen könnte. Oder man braucht die Türkei natürlich auch jetzt im Aufbau einer neuen Sicherheitsarchitektur, jetzt angesichts der Entwicklungen in den USA und der Möglichkeit, dass man sich da mit Russland einigt, muss sich die EU neu aufstellen, auch sicherheitspolitisch. Und da ist die Türkei unumgänglich. Aber aus lauter Sorge, dass Erdogan da sozusagen beleidigt sein könnte, sind alle still. Selbst Parteifreunde oder Leute aus derselben Parteifamilie wie die CHP, also Sozialdemokraten, da gab es die Kritik von Özgür Özal, dass also Keir Starmer, der britische Premierminister von der Labour-Partei, in keinem einzigen Statement die Entwicklungen in der Türkei kritisiert hat.
Der im Berliner Exil lebende Journalist Can Dündar hat gesagt, Erdogan wäre gerne wie Putin, doch die Türkei ist nicht Russland. Sinngemäß, trotz allem seien die Menschen in der Türkei stolz auf ihre demokratischen Rechte. Schauen wir zum Schluss mal in die Zukunft. Frau Yassim, was glauben Sie, wie wird es mit den Protesten weitergehen?
Ja, also er ist schon sehr optimistisch, dass Herr Dündar denkt, dass die Mehrheit der türkischen Bevölkerung sehr stolz auf ihre demokratischen Zustände sind. Die Türkei ist genauso wie Russland. Und da habe ich gestern auch wirklich eine sehr treffende Analyse von einer russischen Aktivisten zu diesem Thema gesehen. Es ist eins zu eins dasselbe. Die Mehrheit der Bevölkerung steht hinter den Kriegen ihres Regimes. Die Mehrheit der Bevölkerung ist weit, weit rechts der Mitte. Die Mehrheit der Bevölkerung denkt, dass sie Anspruch haben auf andere Länder, andere Gebiete, die nicht zu ihnen gehören. Die Türkei hat eine grundsätzliche Krise. Die hat eine Nationalismuskrise, die hat eine Krise in ihren Grundfesten. Und dieser nationalistische Kleister, der ja alle verschiedenen sozialen Gruppen und sozialen Klassen zusammengehalten hat. Wir dürfen ja nicht vergessen, die letzten Jahre ist ja die ganze Zeit schon die Türkei in der Finanzkrise, Inflationskrise und so weiter. Und jedes Mal konnte das abgewatschelt werden mit rechter Propaganda. Und ich glaube, solange diese Grundfesten nicht erschüttert werden, wird es nicht zu einem nachhaltigen Wandel kommen. Ich hoffe, dass es diesen Austausch auch in dieser neuen Generation geben wird, dass man über neue Arten und Weisen einer Türkei nachdenkt. Aber ich bin nicht optimistisch.
Herr Kara?
Also ich glaube nicht, dass die Proteste jetzt in kurzer Zeit enden werden. Die Probleme sind ja immer noch da. Dazu kommt die Gewalt gegen die Demonstranten und die Einreichung von Klagen gegen diejenigen, die sich jetzt auch solidarisch zeigen. Es scheint, dass die Protestdynamik nicht sofort enden wird. Wichtig ist auch, dass die CHP ihre Strategie verändert hat, dass sie keine Zeitlücken mehr legt, also Proteste zweimal in der Woche. Das könnte natürlich ihr ermöglichen, breitere Kreise in die Proteste einzubeziehen. Und ich glaube nicht, dass die Erdogan-Regierung angesichts dieser Proteste irgendwann nachgeben wird, weil es ist für Erdogan existenziell, dass er an der Macht bleibt. Sonst warten schon zig Klagen gegen ihn, gegen seine Familie und sein Team um ihn herum. Auch die CHP hat durch den Verlauf dieser Proteste an Selbstvertrauen gewonnen, denke ich. Es gibt hier eine Situation, in derjenige, der zuerst aufgibt, wirklich verliert. Ich denke, dass die Dynamik der Straße diesmal das Ergebnis bestimmen wird. Und ich hoffe, dass es nicht zu großen Konflikten kommt und am Ende dieses Prozesses Neuwahlen stattfindet.
Herr Günay.
Ich stimme Can Dündar zu. Die Türkei ist nicht Russland. Sie hat eine ganz andere Tradition. Seit den 50er Jahren gibt es regelmäßig Wahlen, die auch zu Regierungswechseln beigetragen haben. Es war nie eine lupenreine Demokratie und mit vielen, vielen Problemen und Defiziten. Aber eines war immer der Fall, dass Wahlen unumstritten waren in der Türkei und dass sie auch relativ frei von großen Manipulationen stattgefunden haben. Nicht fair, aber frei von Manipulationen. Das steht jetzt auf dem Spiel und ich finde es ehrlich gesagt beeindruckend, dass die türkische Zivilgesellschaft nach 23 Jahren AKP-Regierung und wirklich mehr als 15 Jahren Autokratisierung weiterhin noch so ein starkes Lebenszeichen von sich gibt und dass vor allem auch jetzt Leute mobilisiert sind, die normalerweise wahrscheinlich noch nie demonstrieren waren. Also jetzt nicht nur Jugendliche und Studierende, sondern weite Schichten auch aus der Mittelklasse, die sich auf die Straße stellen und für Freiheit, Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit einstehen und keine Absicht haben, jetzt einen Schritt zurückzumachen, weil sie das Gefühl haben, jetzt oder nie, entweder man gewinnt diesen Kampf oder die Demokratie ist endgültig ausgehebelt.
Schwieriger Partner verliert der Westen Erdogans Türkei. Darüber diskutierten wir im SWR Kulturforum mit Dastan Yassim, Konfliktforscherin und Research Fellow am Hamburger GIGA-Institut, Cihun Kara, Journalist beim WDR und Cengiz Günay, Direktor des Österreichischen Instituts für internationale Politik in Wien. Ich danke in die Runde an die Diskussion. Am Mikrofon war Andrea Beer.